Vorwort des Herausgebers. Dieses Buch enthält die uns gebliebenen Aufzeichnungen jenes Mannes, welchen wir mit einem Ausdruck, den er selbst mehrmals gebrauchte, den Steppenwolf nannten. Ob sein Manuskript eines einführenden Vorwortes bedürfe, sei dahingestellt. Mir jedenfalls ist es ein Bedürfnis, den Blättern des Steppenwolfes einige beizufügen, auf denen ich versuche, meine Erinnerung an ihn aufzuzeichnen. Es ist nur wenig, was ich über ihn weiß, und namentlich ist seine ganze Vergangenheit und Herkunft mir unbekannt geblieben. Doch habe ich von seiner Persönlichkeit einen starken und, wie ich trotz allem sagen muss, sympathischen Eindruck behalten. Der Steppenwolf war ein Mann von annähernd 50 Jahren, der vor einigen Jahren eines Tages im Hause meiner Tante vorsprach und nach einem möblierten Zimmer suchte. Er mietete die Mansarde oben im Dachstock und die kleine Schlafkammer daneben, kam nach einigen Tagen mit zwei Koffern und einer großen Bücherkiste wieder und hat 9 oder 10 Monate bei uns gewohnt. Er lebte sehr still und für sich, und wenn ich die nachbarliche Lage unserer Schlafräume, manche zufällige Begegnung auf Treppe und Korridor herbeigeführt hätte, wären wir wohl überhaupt nicht miteinander bekannt geworden. Denn gesellig war dieser Mann nicht. Er war in einem hohen, von mir bisher bei niemandem beobachteten Grade ungesellig. Er war wirklich, wie er sich zuweilen nannte, ein Steppenwolf, ein fremdes, wildes und auch scheues, sogar sehr scheues Wesen aus einer anderen Welt als der meinigen. In wie tiefe Vereinsamung er sich aufgrund seiner Anlage und seines Schicksals hineingelebt hatte und wie bewusst er diese Vereinsamung als sein Schicksal erkannte, dies erfuhr ich allerdings erst aus den von ihm hier zurückgelassenen Aufzeichnungen. Doch habe ich ihn immerhin schon vorher durch manche kleine Begegnungen und Gespräche einigermaßen kennengelernt und fand das Bild, das ich aus seinen Aufzeichnungen von ihm gewann, im Grunde übereinstimmend mit dem freilich blasseren und lückenhafteren, wie es sich mir aus unserer persönlichen Bekanntschaft ergeben hatte. Zufällig war ich in dem Augenblick zugegen, wo der Steppenwolf zum ersten Mal unser Haus betrat und bei meiner Tante sich einmietete. Er kam in der Mittagszeit, die Teller standen auf dem Tisch, und ich hatte noch eine halbe Stunde Freizeit, ehe ich in mein Büro gehen musste. Ich habe den sonderbaren und sehr zwiespältigen Eindruck nicht vergessen, den er mir beim ersten Begegnen machte. Er kam durch die Glastür, wo er vorher die Glocke gezogen hatte, herein, und die Tante fragte ihn im halbdunklen Flur, was er wünsche. Er aber, der Steppenwolf, hatte seinen scharfen, kurzhaarigen Kopf witternd in die Höhe gereckt, schnupperte mit der nervösen Nase um sich her und sagte, noch ehe er Antwort gab oder seinen Namen nannte, »Oh, hier riecht es gut!« Er lächelte dazu. Meine gute Tante lächelte auch. Ich aber fand diese Begrüßungsworte eher komisch und hatte etwas gegen ihn. »Nun ja«, sagte er, »ich komme wegen des Zimmers, das Sie zu vermieten haben.« Erst als wir alle drei die Treppe zum Dachboden hinaufstiegen, konnte ich den Mann genauer ansehen. Er war nicht sehr groß, hatte aber den Gang und die Kopfhaltung von großgewachsenen Menschen. Er trug einen modernen, bequemen Wintermantel und war im Übrigen anständig, aber unsorgfältig gekleidet, glatt rasiert und mit ganz kurzem Kopfhaar, das hier und dort ein wenig grau flimmerte. Sein Gang gefiel mir anfangs gar nicht. Er hatte etwas Mühsames und Unentschlossenes, das nicht zu dem scharfen, heftigen Profil und auch nicht zum Ton und Temperament seiner Rede passte. Erst später merkte und erfuhr ich, dass er krank war und dass das Gehen ihm Mühe machte. Mit einem eigentümlichen Lächeln, das mir damals ebenfalls unangenehm war, betrachtete er die Treppe, die Wände und Fenster und die alten hohen Schränke im Treppenhaus. Dies alles schien ihm zu gefallen und schien ihm doch zugleich irgendwie lächerlich. Überhaupt machte der ganze Mann den Eindruck, als komme er aus einer fremden Welt, etwa aus überseeischen Ländern zu uns, und finde ihr alles zwar hübsch, aber ein wenig komisch. Er war, wie ich nicht anders sagen kann, höflich, ja freundlich. Er war auch mit dem Haus, dem Zimmer, dem Preis für Miet und Frühstück und allem sofort und ohne Einwände einverstanden. Und dennoch war um den ganzen Mann herum eine fremde und, wie mir scheinen wollte, ungute oder feindliche Atmosphäre. Er mietete das Zimmer, mietete noch die Schlafkammer zu, ließ sich über Heizung, Wasser, Bedienung und Hausordnung unterrichten, hörte alles aufmerksam und freundlich an, war mit allem einverstanden, bot auch sogleich eine Vorauszahlung auf die Miete an, und doch schien er bei alledem nicht recht dabei zu sein, schien sich selber in seinem Tun komisch zu finden und nicht ernst zu nehmen, so als sei es ihm seltsam und neu, ein Zimmer zu mieten und mit Leuten Deutsch zu sprechen, während er eigentlich und im Innern mit ganz anderen Sachen beschäftigt wäre. So etwa war mein Eindruck. Der wäre kein guter gewesen, wenn er nicht durch allerlei kleine Züge durchkreuzt und korrigiert worden wäre. Vor allem war es das Gesicht des Mannes, das mir von Anfang an gefiel. Trotz jenem Ausdruck von Fremdheit gefiel es mir. Es war ein vielleicht etwas eigenartiges und auch trauriges Gesicht, aber ein waches, sehr gedankenvolles, durchgearbeitetes und vergeistigtes. Und dann kam, um mich versöhnlicher zu stimmen, dazu, dass eine Art von Höflichkeit und Freundlichkeit, obwohl sie ihm etwas Mühe zu machen schien, doch ganz ohne Hochmut war. Im Gegenteil, es war darin etwas beinahe Rührendes, etwas wie Flehendes, wofür ich erst später die Erklärung fand, das mich aber sofort ein wenig für ihn einnahm. Noch ehe die Besichtigung der beiden Räume und die anderen Verhandlungen beendet waren, war meine Mittagszeit abgelaufen und ich musste in mein Geschäft gehen. Ich empfahl mich und überließ ihn der Tante. Als ich am Abend wiederkam, erzählte sie mir, der Fremde habe gemietet und werde dieser Tage einziehen. Er habe nur darum gebeten, seine Ankunft nicht polizeilich zu melden, da ihm, einem kränklichen Mann, diese Formalitäten und das Herumstehen in Polizeischreibstuben und so weiter unerträglich seien. Ich erinnere mich noch genau daran, wie das mich damals stutzig machte und wie ich meine Tante davor warnte, auf diese Bedingung einzugehen. Gerade zu dem Unvertrauten und Fremden, das der Mann an sich hatte, schien mir diese Scheu vor der Polizei allzu gut zu passen, um nicht als verdächtig aufzufallen. Ich legte meiner Tante dar, dass sie auf dies ohnehin etwas eigentümliche Ansinnen, dessen Erfüllung unter Umständen recht widerliche Folgen für sie haben könne, einem völlig Fremden gegenüber unter keinen Umständen eingehen dürfe. Aber da stellte sich heraus, dass die Tante ihm die Erfüllung seines Wunsches schon zugesagt hatte, dass sie überhaupt sich vor dem fremden Menschen schon hatte einfangen und bezaubern lassen. Denn sie hat niemals Mieter aufgenommen, zu denen sie nicht in irgendein menschliches, freundliches und tantenhaftes oder vielmehr mütterliches Verhältnis treten konnte, was denn auch von manchen früheren Mietern reichlich ausgenutzt worden ist. Und in den ersten Wochen blieb es denn auch so, dass ich an dem neuen Mieter mancherlei auszusetzen hatte, während meine Tante ihn jedes Mal mit Wärme in Schutz nahm. Da diese Sache mit dem Unterlassen der polizeilichen Meldung mir nicht gefiel, wollte ich wenigstens erfahren, was die Tante über den Fremden, über seine Herkunft und Absichten wisse. Und da wusste sie schon dies und jenes, obwohl er nach meinem Weggang am Mittag nur noch ganz kurz dageblieben war. Er hatte ihr gesagt, er gedenke, sich einige Monate in unserer Stadt aufzuhalten, die Bibliotheken zu benutzen und die Altertümer der Stadt anzusehen. Eigentlich passte es der Tante nicht, dass sie nur für so kurze Zeit mieten wollte. Aber er hatte sie offenbar schon für sich gewonnen, trotz seinem etwas sonderbaren Auftreten. Kurz, die Zimmer waren vermietet und meine Einwände kamen zu spät. »Warum hat er wohl das gesagt, dass es hier so gut rieche?«, fragte ich. Da sagte meine Tante, welche manchmal recht gute Ahnungen hat, »Das weiß ich ganz genau. Es riecht hier bei uns nach Sauberkeit und Ordnung und nach einem freundlichen und anständigen Leben. Und das hat ihm gefallen. Er sieht aus, wie wenn er daran nicht mehr gewöhnt wäre und es entbehrt hätte.« »Nun ja«, dachte ich, »meinetwegen. Aber«, sagte ich, »wenn er an ein ordentliches und anständiges Leben nicht gewöhnt ist, wie soll dann das werden? Was willst du machen, wenn er unreinlich ist und alles verdreckt oder wenn er zu allen Nachtstunden besoffen heimkommt?« »Das werden wir ja sehen«, sagte die Tante und lachte, »und ich ließ es gut sein.« In der Tat waren meine Befürchtungen unbegründet. Der Mieter, obwohl er keineswegs ein ordentliches und vernünftiges Leben führte, hat uns nicht belästigt noch geschädigt. Wir denken noch heute gerne an ihn. Im Innern aber, in der Seele, hat dieser Mann uns beide, die Tante und mich, doch sehr viel gestört und belästigt. Und offen gesagt, bin ich noch lange nicht mit ihm fertig. Ich träume nachts manchmal von ihm und fühle mich durch ihn, durch die bloße Existenz eines solchen Wesens, im Grunde gestört und beunruhigt, obwohl er mir geradezu lieb geworden ist. Zwei Tage später brachte ein Fuhrmann die Sachen des Fremden, der Harry Haller hieß. Ein sehr schöner Lederkoffer machte mir einen guten Eindruck und ein großer, flacher Kabinenkoffer schien auf frühere weite Reisen zu deuten. Wenigstens war er beklebt mit den vergilbten Firmenzetteln von Hotels und Transportgesellschaften verschiedener, auch überseeischer Länder. Dann erschien er selbst und es begann die Zeit, in der ich diesen sonderbaren Mann allmählich kennenlernte. Anfangs tat ich von meiner Seite nichts dazu. Obwohl ich mich für Haller von der ersten Minute an, in der ich ihn sah, interessierte, tat ich in den ersten paar Wochen doch keinen Schritt, um ihn anzutreffen oder ins Gespräch mit ihm zu kommen. Dagegen habe ich allerdings, dies muss ich gestehen, schon von allem Anfang an den Mann ein wenig beobachtet, auch zuweilen während seiner Abwesenheit sein Zimmer betreten und überhaupt aus Neugierde ein klein wenig Spionage getrieben. Über das Äußere des Steppenwolfes habe ich einige Angaben schon gemacht. Er machte durchaus und gleich beim ersten Anblick den Eindruck eines bedeutenden, eines seltenen und ungewöhnlich begabten Menschen. Sein Gesicht war voll Geist und das außerordentlich zart und bewegliche Spiel seiner Züge spiegelt ein interessantes, höchst bewegtes, ungemein zartes und sensibles Seelenleben. Wenn man mit ihm sprach und er, was nicht immer der Fall war, die Grenzen des Konventionellen überschritt und aus seiner Fremdheit heraus persönliche eigene Worte sagte, dann musste unser einer sich ihm ohne weiteres unterordnen. Er hatte mehr gedacht als andere Menschen und hatte in geistigen Angelegenheiten jene beinahe kühle Sachlichkeit, jenes sichere Gedachthaben und Wissen, wie es nur wahrhaft geistige Menschen haben, welchen jeder Ehrgeiz fehlt, welche niemals zu glänzen oder den anderen zu überreden oder recht zu behalten wünschen. Eines solchen Ausspruches, welcher aber nicht einmal ein Ausspruch war, sondern lediglich in einem Blick bestand, erinnere ich mich aus der letzten Zeit seines Hierseins. Da hatte ein berühmter Geschichtsphilosoph und Kulturkritiker, ein Mann von europäischem Namen, einen Vortrag in der Aula angekündigt. Und es war mir gelungen, den Steppenwolf, der erst gar keine Lust dazu hatte, zum Besuch des Vortrags zu überreden. Wir gingen zusammen hin und saßen im Hörsaal nebeneinander. Als der Redner seine Kanzel bestieg und seine Ansprache begann, enttäuschte er manche Zuhörer, welche eine Art von Propheten in ihm vermutet hatten, durch die etwas geschniegelte und eitle Art seines Auftretens. Als er nun zu reden begann und zu Beginn den Zuhörern einige Schmeicheleien sagte und für ihr zahlreiches Erscheinen dankte, da warf mir der Steppenwolf einen ganz kurzen Blick zu. Einen Blick der Kritik über diese Worte und über die ganze Person des Redners, oh, einen unvergesslichen und furchtbaren Blick, über dessen Bedeutung man ein ganzes Buch schreiben könnte. Der Blick kritisierte nicht bloß jenen Redner und machte den berühmten Mann durch seine zwingende, obwohl sanfte Ironie zunichte, das war das Wenigste daran. Der Blick war viel eher traurig als ironisch. Er war sogar abgründig und hoffnungslos traurig. Eine stille, gewissermaßen sichere, gewissermaßen schon Gewohnheit und Form gewordene Verzweiflung war der Inhalt dieses Blickes. Er durchleuchtete mit seiner verzweifelten Helligkeit nicht bloß die Person des eitlen Redners, ironisierte und erledigte die Situation des Augenblicks, die Erwartung und Stimmung des Publikums, den etwas anmaßenden Titel der angekündigten Ansprache. Nein, der Blick des Steppenwolfes durchdrang unsere ganze Zeit, das ganze betriebsame Getue, die ganze Streberei, die ganze Eitelkeit, das ganze oberflächliche Spiel einer eingebildeten, seichten Geistigkeit. Ach, und leider ging der Blick noch tiefer, ging noch viel weiter als bloß auf Mängel und Hoffnungslosigkeit unserer Zeit, unserer Geistigkeit, unserer Kultur. Er ging bis ins Herz alles Menschentums. Er sprach beredt in einer einzigen Sekunde den ganzen Zweifel eines Denkers, eines vielleicht Wissenden aus, an der Würde, am Sinn des Menschenlebens überhaupt. Dieser Blick sagte, schau, solche Affen sind wir. Schau, so ist der Mensch. Und alle Berühmtheit, alle Gescheitheit, alle Errungenschaften des Geistes, alle Anläufe zur Erhabenheit, Größe und Dauer im Menschlichen fielen zusammen und waren ein Affenspiel. Ich habe damit weit vorgegriffen und eigentlich gegen meinen Plan und Willen im Grunde schon das Wesentliche über Haller gesagt, während es ursprünglich meine Absicht war, sein Bild nur allmählich im Erzählen meines stufenweisen Bekanntwerdens mit ihm zu enthüllen. Nachdem ich nun denn so vorgegriffen habe, erübrigt es sich noch weit über die rätselhafte Fremdheit Hallers zu sprechen und im Einzelnen zu berichten, wie ich allmählich die Gründe und Bedeutungen dieser Fremdheit, dieser außerordentlichen und furchtbaren Vereinsamung ahnte und erkannte. Es ist besser so, denn ich möchte meine eigene Person möglichst im Hintergrunde lassen. Ich will nicht meine Bekenntnisse vortragen oder Novellen erzählen oder Psychologie treiben, sondern lediglich als Augenzeuge etwas zum Bild des eigentümlichen Mannes beitragen, der diese Steppenwolf-Manuskripte hinterlassen hat. Schon beim allerersten Anblick, als er durch die Glastür der Tante hereintrat, den Kopf so vogelartig reckte und den guten Geruch des Hauses rühmte, war mir irgendwie das Besondere an diesem Mann aufgefallen, und meine erste naive Reaktion darauf war Widerwillen gewesen. Ich spürte meine Tante, die im Gegensatz zu mir ja ganz und gar kein intellektueller Mensch ist, spürte ziemlich genau dasselbe. Ich spürte, dass der Mann krank sei, auf irgendeine Art geistes- oder gemüts- oder charakterkrank, und wehrte mich dagegen mit dem Instinkt des Gesunden. Diese Abwehr wurde im Lauf der Zeit abgelöst durch Sympathie, beruhend auf einem großen Mitleid mit diesem tief und dauernd Leidenden, dessen Vereinsamung und innere Sterben ich mit ansah. In dieser Periode kam mir mehr und mehr zum Bewusstsein, dass die Krankheit dieses Leidenden nicht auf irgendwelchen Mängeln seiner Natur beruhe, sondern im Gegenteil nur auf dem nicht zur Harmonie gelangten großen Reichtum seiner Gaben und Kräfte. Ich erkannte, dass Haller ein Genie des Leidens sei, dass er im Sinne mancher Aussprüche Nietzsches in sich eine geniale, eine unbegrenzte, furchtbare Leidensfähigkeit herangebildet habe. Zugleich erkannte ich, dass nicht Weltverachtung, sondern Selbstverachtung die Basis seines Pessimismus sei. Denn so schonungslos und vernichtend er von Institutionen und Personen reden konnte, nie schloss er sich aus. Immer war er selbst der Erste, gegen den er seine Pfeile richtete, war er selbst der Erste, den er hasste und verneinte. Hier muss ich eine psychologische Anmerkung einfügen. Obgleich ich über das Leben des Steppenwolfes sehr wenig weiß, habe ich doch allen Grund zu vermuten, dass er von liebevollen, aber strengen und sehr frommen Eltern und Lehrern in jenem Sinne erzogen wurde, der das Brechen des Willens zur Grundlage der Erziehung macht. Dieses Vernichten der Persönlichkeit und Brechen des Willens nun war bei diesem Schüler nicht gelungen. Dazu war er viel zu stark und hart, viel zu stolz und geistig. Statt seine Persönlichkeit zu vernichten, war es nur gelungen, ihn sich selbst hassen zu lehren. Gegen sich selber, gegen dies unschuldige und edle Objekt, richtet er nun zeitlebens die ganze Genialität seiner Fantasie, die ganze Stärke seines Denkvermögens. Denn darin war er trotz allem durch und durch Christ und durch Märtyrer, dass er jede Schärfe, jede Kritik, jede Bosheit, jeden Hass, dessen er fähig war, vor allem und zuerst auf sich selbst losließ. Was die anderen, was die Umwelt betraf, so machte er beständig die heldenhaftesten und ernstesten Versuche, sie zu lieben, ihnen gerecht zu werden, ihnen nicht weh zu tun. Denn das Liebe deinen Nächsten war ihm ebenso tief eingebläut wie das Hassen seiner selbst. Und so war sein ganzes Leben ein Beispiel dafür, dass ohne Liebe zu sich selbst auch die Nächstenliebe unmöglich ist. Dass der Selbsthass genau dasselbe ist und am Ende genau dieselbe grausige Isoliertheit und Verzweiflung erzeugt wie der grelle Egoismus. Aber es wird nun Zeit, dass ich meine Gedanken hintanstelle und von Wirklichkeiten spreche. Das erste also, was ich über Herrn Haller in Erfahrung brachte, teils durch meine Spionage, teils durch Bemerkungen meiner Tante, bezog sich auf die Art seiner Lebensführung. Dass er ein Gedanken- und Büchermensch war und keinen praktischen Beruf ausübte, war bald zu sehen. Er lag immer sehr lange im Bett, oft stand er erst kurz vor Mittag auf und ging im Schlafrock die paar Schritte von der Schlafkammer zu seinem Wohnzimmer hinüber. Dies Wohnzimmer, eine große und freundliche Mansarde mit zwei Fenstern, sah schon nach wenigen Tagen anders aus als zu der Zeit, da es von anderen Mietern bewohnt gewesen war. Es füllte sich und mit der Zeit wurde es immer voller. An den Wänden wurden Bilder aufgehängt, Zeichnungen angeheftet, zuweilen aus Zeitschriften ausgeschnittene Bilder, die häufig wechselten, eine südliche Landschaft, Fotografien aus einem deutschen Landstädtchen, offenbar der Heimat Hallers, hingen da, farbige leuchtende Aquarelle dazwischen, von denen ich erst spät erfuhr, dass er selbst sie gemalt hatte. Dann die Fotografie einer hübschen jungen Frau oder eines jungen Mädchens. Eine Zeit lang hing ein siamesischer Buddha an der Wand. Er wurde abgelöst durch eine Reproduktion der Nacht von Michelangelo, dann von einem Bildnis des Mahatma Gandhi. Bücher füllten nicht nur den großen Bücherschrank, sondern lagen auch überall auf den Tischen, auf dem hübschen alten Sekretär, auf dem Divan, auf den Stühlen, auf dem Boden herum. Bücher mit eingelegten Papierzeichen, die beständig wechselten. Die Bücher nahmen beständig zu, denn er brachte nicht nur ganze Packen von den Bibliotheken mit, sondern bekam auch sehr häufig Pakete mit der Post. Der Mann, der diese Stube bewohnte, konnte ein Gelehrter sein. Dazu passt auch der Zigarrenrauch, der alles einhüllte, und die überall herumliegenden Zigarrenrest- und Aschenschalen. Ein großer Teil der Bücher jedoch war nicht gelehrten Inhalts. Die große Mehrzahl waren Werke der Dichter aus allen Zeiten und Völkern. Eine Zeit lang lagen auf dem Divan, wo er oft ganze Tage liegen zubrachte, alle 6 dicken Bände eines Werkes herum mit dem Titel »Sophiens Reise von Memel nach Sachsen« vom Ende des 18. Jahrhunderts. Eine Gesamtausgabe von Goethe und eine von Jean-Paul schien viel benutzt zu werden, ebenso Novalis, aber auch Lessing, Jacobi und Lichtenberg. Einige Dostojewski-Bände staken voll von beschriebenen Zetteln. Auf dem größeren Tisch zwischen den vielen Büchern und Schriften stand häufig ein Blumenstrauß. Dort trieb sich auch ein Aquarellierkasten herum, der aber stets voller Staub war. Daneben die Aschenschalen und, um auch dies nicht zu verschweigen, allerlei Flaschen mit Getränken. Eine strohumflochtene Flasche war meist mit italienischem Rotwein gefüllt, den er in der Nähe in einem kleinen Laden holte. Manchmal war auch eine Flasche Burgunder zu sehen, sowie Malaga. Und eine dicke Flasche mit Kirschgeist sah ich innerhalb recht kurzer Zeit nahezu leer werden. Dann aber in eine Stubenecke verschwinden und ohne dass der Rest sich weiter verminderte, verstauben. Ich will mich über die von mir getriebene Spionage nicht rechtfertigen und gestehe auch offen, dass in der ersten Zeit alle diese Anzeichen eines zwar von geistigen Interessen erfüllten, aber doch recht verbummelten und zuchtlosen Lebens bei mir Abscheu und Misstrauen hervorriefen. Ich bin nicht nur ein bürgerlicher, regelmäßig lebender Mensch, an Arbeit und genaue Zeiteinteilung gewohnt, ich bin auch abstinent und Nichtraucher. Und jene Flaschen in Hallers Zimmer gefielen mir noch weniger als die übrige malerische Unordnung. Wie mit Schlaf und Arbeit, so lebte der Fremde auch in Bezug auf Essen und Trinken, sehr ungleichmäßig und launisch. An manchen Tagen ging er überhaupt nicht aus und nahm außer dem Morgenkaffee gar nichts zu sich. Zuweilen fand die Tante als einzigen Rest seiner Mahlzeit eine Bananenschale liegen. Aber an anderen Tagen speiste er in Restaurants, bald in guten und eleganten, bald in kleinen Vorstadtkneipen. Seine Gesundheit schien nicht gut zu sein. Außer der Hemmung in den Beinen, mit denen er oft recht mühsam seine Treppen stieg, schien auch von anderen Störungen geplagt zu sein. Und einmal sagte er nebenbei, er habe seit Jahren nicht mehr richtig verdaut, noch richtig geschlafen. Ich schrieb es vor allem seinem Trinken zu. Später, als ich ihn zuweilen in eines seiner Wirtshäuser begleitete, war ich manchmal Zeuge, wie er rasch und launisch die Weine hinuntergoss, richtig betrunken, aber habe weder ich noch sonst jemand ihn je gesehen. Nie vergesse ich unsere erste, persönlichere Begegnung. Wir kannten einander nur so, wie eben Zimmernachbarn in einem Mietshaus sich kennen. Da kam ich eines Abends aus dem Geschäft nach Hause und fand zu meinem Erstaunen Herrn Haller beim Absatz der Treppe zwischen dem ersten und zweiten Stockwerk sitzen. Er hatte sich auf die oberste Treppenstufe gesetzt und drückte beiseite, um mich vorbeizulassen. Ich fragte ihn, ob er nicht wohl sei, und bot mich an, ihn vollends nach oben zu begleiten. Haller sah mich an und ich merkte, dass ich ihn aus einer Art von Traumzustand geweckt hatte. Langsam begann er zu lächeln, sein hübsches und jämmerliches Lächeln, mit dem er mir so oft das Herz schwer gemacht hat. Dann lud er mich ein, mich neben ihn zu setzen. Ich dankte und sagte, ich sei nicht gewohnt, auf der Treppe vor anderer Leute Wohnungen zu sitzen. »Ach ja«, sagte er und lächelte stärker, »Sie haben recht. Aber warten Sie noch einen Augenblick, ich muss Ihnen doch zeigen, warum ich hier ein wenig sitzen bleiben musste.« Dabei deutete er auf den Vorplatz der Wohnung im ersten Stock, wo eine Witwe wohnte. Auf dem kleinen, parkettbelegten Platz zwischen Treppe, Fenster und Glastüre stand ein hoher Mahagonischrank an der Wand mit altem Zinn darauf, und vor dem Schrank am Boden standen auf 2 kleinen, niedrigen Ständerchen 2 Pflanzen in großen Töpfen, eine Azalee und eine Araucarie. Die Pflanzen sahen hübsch aus und waren immer sehr sauber und tadellos gehalten. Das war auch mir schon angenehm aufgefallen. »Sehen Sie«, fuhr Haller fort, »dieser kleine Vorplatz mit der Araucarie, der riecht so fabelhaft. Ich kann hier oft gar nicht vorbeigehen, ohne eine Weile Halt zu machen. Auch bei Ihrer Frau Tante duftet es ja gut und herrscht Ordnung und höchste Sauberkeit. Aber der Araucarienplatz hier, der ist so strahlend rein, so abgestaubt und gewichst und abgewaschen, so unantastbar sauber, dass er förmlich ausstrahlt.« Ich muss da immer eine Nase voll einatmen. Riechen Sie es nicht auch? wie da der Geruch von Bodenwachs und ein schwacher Nachklang von Terpentin zusammen mit dem Mahagoni, den abgewaschenen Pflanzenblättern und allem einen Duft ergibt, einen Superlativ von bürgerlicher Reinheit, von Sorgfalt und Genauigkeit, von Pflichterfüllung und Treue im Kleinen. Ich weiß nicht, wer da wohnt, aber es muss hinter dieser Glastür ein Paradies von Reinlichkeit und abgestaubter Bürgerlichkeit wohnen, von Ordnung und ängstlich rührender Hingabe an kleine Gewohnheiten und Pflichten. Da ich schwieg, fuhr er fort. Glauben Sie bitte nicht, dass ich ironisch spreche. Lieber Herr, nichts liegt mir ferner, als diese Bürgerlichkeit und Ordnung etwa verlachen zu wollen. Es ist ja richtig, ich selbst lebe in einer anderen Welt, nicht in dieser. Und vielleicht wäre ich nicht imstande, auch nur einen Tag lang in einer Wohnung mit solchen Araukarien auszuhalten. Aber wenn ich auch ein alter und etwas ruppiger Steppenwolf bin, so bin doch auch ich der Sohn einer Mutter. Und auch meine Mutter war eine Bürgersfrau und zog Blumen und wacht über Stube und Treppe, Möbel und Gardinen und bemühte sich, ihrer Wohnung und ihrem Leben so viel Sauberkeit, Reinheit und Ordentlichkeit zu geben, als nur immer gehen wollte. Daran erinnert mich der Hauch von Terpentin, daran die Araukarie. Und da sitze ich denn hier und da, sehe in diesen stillen kleinen Garten der Ordnung und freue mich, dass es das noch gibt. Er wollte aufstehen, hat aber Mühe damit und wies mich nicht ab, als ich ihm dabei ein wenig half. Ich blieb schweigsam, aber ich unterlag, ebenso wie es zuvor meiner Tante ergangen war, irgendeinem Zauber, den der seltsame Mensch zuweilen haben konnte. Wir gingen langsam miteinander die Treppen hinauf und vor seiner Türe, schon die Schlüssel in der Hand, blickte er mir nochmals voll und sehr freundlich ins Gesicht und sagte, »Sie kommen aus Ihrem Geschäft?« »Nun ja, davon verstehe ich nichts. Ich lebe so etwas abseits, etwas am Rande, wissen Sie. Aber ich glaube, Sie haben auch Interesse für Bücher und dergleichen. Ihre Tante sagte mir einmal, dass Sie das Gymnasium absolviert haben und ein guter Grieche waren. Nun, ich habe da heute Morgen einen Satz bei Novalis gefunden. Darf ich Ihnen den zeigen? Sie werden auch Freude daran haben.« Er nahm mich mit in sein Zimmer, wo stark nach Tabak roch, zog ein Buch aus einem der Haufen heraus, blätterte, suchte. »Auch das ist gut, sehr gut«, sagte er. »Hören Sie einmal den Satz. Man sollte stolz auf den Schmerz sein. Jeder Schmerz ist eine Erinnerung unseres hohen Ranges.« »Fein. 80 Jahre vor Nietzsche. Aber das ist nicht der Spruch, den ich meinte. Warten Sie, da habe ich ihn. Also, die meisten Menschen wollen nicht eher schwimmen, als bis sie es können.« »Ist das nicht witzig? Natürlich wollen Sie nicht schwimmen. Sie sind ja für den Boden geboren, nicht fürs Wasser. Und natürlich wollen Sie nicht denken. Sie sind ja fürs Leben geschaffen, nicht fürs Denken. Ja, und wer denkt, wer das Denken zur Hauptsache macht, der kann es zwar darin weit bringen, aber er hat doch eben den Boden mit dem Wasser vertauscht. Und einmal wird er ersaufen.« Er hatte mich nun eingefangen und interessiert. Und ich blieb eine Weile bei ihm. Und von da an kam es nicht selten vor, dass wir auf der Treppe oder auf der Straße, wenn wir uns trafen, ein wenig miteinander sprachen. Dabei hatte ich im Anfang, ebenso wie bei der Araukarie, immer ein wenig das Gefühl, dass er mich ironisiere. Aber es war nicht so. Er hatte vor mir wie vor der Araukarie geradezu Hochachtung. Er war von seiner Vereinsamung, seinem Schwimmen im Wasser, seiner Entwurzelung so bewusst überzeugt, dass tatsächlich und ohne jeden Hohn zuweilen der Anblick einer alltäglichen bürgerlichen Handlung, die Pünktlichkeit zum Beispiel, mit der ich zu meinen Bürostunden ging, oder der Ausspruch eines Dienstboten oder Trambahnschaffners, ihn begeistern konnte. Zuerst erschien mir das recht lächerlich und übertrieben, so eine Herren- und Bummlerlaune, eine spielerische Sentimentalität. Aber mehr und mehr musste ich sehen, dass er in der Tat unsere kleine bürgerliche Welt aus seinem luftleeren Raume, aus seiner Fremdheit und Steppenwolfigkeit heraus geradezu bewunderte und liebte, als das Feste und Sichere, als das ihm Ferne und Unerreichbare, als die Heimat und den Frieden, zu denen ihm kein Weg gebahnt war. Er zog vor unserer Zugängerin, einer braven Frau, den Hut, jedes Mal mit einer wahren Ehrfurcht. Und wenn meine Tante sich einmal mit ihm ein wenig unterhielt oder ihn auf eine Reparaturbedürftigkeit an seiner Wäsche, auf einen hängenden Knopf an seinem Mantel aufmerksam machte, dann hörte er mit einer merkwürdigen Aufmerksamkeit und Wichtigkeit zu, als gäbe er sich eine unsägliche und hoffnungslose Mühe, durch irgendeinen Spalt in diese kleine friedliche Welt einzudringen und dort heimisch zu werden, sei es auch nur für eine Stunde. Schon bei jenem ersten Gespräch bei der Araucarie nannte er sich den Steppenwolf. Und auch dies befremdete und störte mich ein wenig. Was waren das für Ausdrücke? Aber ich lernte den Ausdruck nicht nur durch Gewöhnung gelten zu lassen, sondern bald nannte ich den Mann bei mir selbst, in meinen Gedanken, nie mehr anders als den Steppenwolf und wüsste auch heute noch kein treffenderes Wort für diese Erscheinung. Ein zu uns in die Städte und ins Herdenleben verirrter Steppenwolf. Schlagender konnte kein anderes Bild ihn zeigen. Seine scheue Vereinsamung, seine Wildheit, seine Unruhe, sein Heimweh und seine Heimatlosigkeit. Einmal konnte ich ihn einen ganzen Abend lang beobachten, in einem Symphoniekonzert, wo ich ihn zu meiner Überraschung in meiner Nähe sitzen sah, ohne dass er mich bemerkte. Erst wurde Händel gespielt, eine edle und schöne Musik, aber der Steppenwolf saß in sich versunken und ohne Anschluss, weder an die Musik noch an seine Umgebung. Unzugehörig, einsam und fremd saß er, mit einem kühlen, aber sorgenvollen Gesicht vor sich niederblickend. Dann kam ein anderes Stück, eine kleine Symphonie von Friedemann Bach. Und auch da war ich ganz erstaunt zu sehen, wie nach wenigen Takten mein Fremdling anfing zu lächeln und sich hinzugeben. Er sank ganz in sich hinein und sah wohl 10 Minuten lang so glücklich versunken und in gute Träume verloren aus, dass ich mehr auf ihn als auf die Musik achtete. Als das Stück zu Ende war, erwachte er, setzte sich gerader, machte Miene aufzustehen und schien gehen zu wollen, blieb aber dann doch sitzen und hörte auch das letzte Stück noch an. Es waren Variationen von Reger, eine Musik, die von vielen als etwas lang und ermüdend empfunden wurde. Und auch der Steppenwolf, der anfangs noch aufmerksam und gutwillig zugehört hatte, fiel wieder ab. Er steckte die Hände in die Taschen und sank wieder in sich hinein, diesmal aber nicht glücklich und träumerisch, sondern traurig und schließlich böse. Sein Gesicht war wieder fern, grau und erloschen. Er sah alt, krank und unzufrieden aus. Nach dem Konzert sah ich ihn auf der Straße wieder und ging hinter ihm her. In seinen Mantel verkrochen, schritt er unlustig und müde in der Richtung nach unserem Viertel davon. Vor einem kleinen altmodischen Wirtshaus aber blieb er stehen, sah unschlüssig auf die Uhr und ging dann hinein. Ich folgte einem augenblicklichen Gelüste und ging ihm nach. Da saß er an einem kleinbürgerlichen Wirtstisch. Wirtin und Kellnerin begrüßten ihn als bekannten Gast und ich grüßte und setzte mich zu ihm. Eine Stunde saßen wir dort und während ich 2 Gläser Mineralwasser trank, ließ er sich einen halben und dann noch 1/4 Liter Rotwein geben. Ich sagte, dass ich im Konzert gewesen sei, aber er ging nicht darauf ein. Er las die Etikett meiner Wasserflasche und fragte, ob ich keinen Wein trinken wolle, zu dem er mich einlade. Als er hörte, dass ich nie Wein trinke, machte er wieder sein hilfloses Gesicht und sagte: »Ja, da haben Sie recht. Ich habe auch jahrelang enthaltsam gelebt und auch lange Zeit gefastet. Aber zurzeit stehe ich wieder im Zeichen des Wassermann, einem dunklen und feuchten Zeichen.« Als ich nun scherzend auf diese Anspielung einging und andeutete, wie unwahrscheinlich es mir sei, dass gerade er an Astrologie glaube, da nahm er wieder den zu höflichen Ton an, der mich oft verletzt, und sagte: »Ganz richtig, auch an diese Wissenschaft kann ich leider nicht glauben.« Ich ging und empfahl mich, und er kam erst sehr spät in der Nacht nach Hause. Aber sein Schritt war der gewohnte. Und wie immer ging er nicht zugleich zu Bett, ich hörte das als Zimmernachbar ja genau, sondern hielt sich wohl eine Stunde bei Licht in seinem Wohnzimmer auf. Auch einen anderen Abend habe ich nicht vergessen. Da war ich allein zu Hause, die Tante war nicht da, und es läutete an der Haustür. Und als ich öffnete, stand da eine junge, sehr hübsche Dame. Als sie nach Herrn Haller fragte, erkannte ich sie. Es war die auf der Fotografie in seinem Zimmer. Ich zeigte ihr seine Tür und zog mich zurück. Sie blieb eine Weile oben, bald darauf aber hörte ich sie miteinander die Treppe hinab und ausgehen, lebhaft und sehr vergnügt in scherzendem Gespräch. Ich war sehr erstaunt, dass der Einsiedler eine Geliebte habe und eine so junge, hübsche und elegante. Und alle meine Vermutungen über ihn und sein Leben wurden mir wieder ungewiss. Aber eine kleine Stunde später kam er schon wieder nach Hause. Allein, mit schwerem, traurigem Schritt, mühte sich die Treppe hinauf und schlich dann stundenlang in seinem Wohnzimmer leise auf und ab, richtig wie ein Wolf im Käfig geht. Die ganze Nacht bis fast zum Morgen war Licht in seinem Zimmer. Ich weiß über dies Verhältnis gar nichts und will nur hinzufügen, noch einmal sah ich ihn mit jener Frau zusammen in einer Straße der Stadt. Sie gingen Arm in Arm und er sah glücklich aus. Ich wunderte mich wieder, wie viel Anmut, ja Kindlichkeit sein versorgtes, einsames Gesicht gelegentlich haben konnte und begriff die Frau und begriff auch die Teilnahme, die meine Tante für diesen Mann hatte. aber auch an jenem Tage kam er abends traurig und elend nach Hause. Ich traf ihn an der Haustür an. Er hatte wie manches Mal unter Mantel die italienische Weinflasche bei sich und saß mit ihr die halbe Nacht in seiner Höhle oben. Er tat mir leid, aber was war das auch für ein trostloses, verlorenes und wehrloses Leben, das er führte? Nun, es ist genug geplaudert. Ich bedarf weiter keiner Berichte und Schilderungen, um zu zeigen, dass der Steppenwolf das Leben eines Selbstmörders führte. Aber dennoch glaube ich nicht, dass er sich das Leben genommen hat. Damals, als er unversehens und ohne Abschied, aber nach Bezahlung aller Rückstände, unsere Stadt eines Tages verließ und verschwunden war. Wir haben nie mehr etwas von ihm gehört und bewahren auch immer einige Briefe auf, die noch für ihn ankamen. Zurück ließ er nichts als sein Manuskript, das er während seines hiesigen Aufenthaltes geschrieben hat und das er mit wenigen Zeilen mir zueignete, mit dem Bemerken, ich könne damit machen, was ich wolle. Es war mir nicht möglich, die Erlebnisse, von denen Hallers Manuskript erzählt, auf ihren Gehalt an Realität nachzuprüfen. Ich zweifle nicht daran, dass sie zum größten Teil Dichtung sind. Nicht aber im Sinne willkürlicher Erfindung, sondern im Sinne eines Ausdrucksversuches, der tief erlebte seelische Vorgänge im Kleide sichtbarer Ereignisse darstellt. Die zum Teil fantastischen Vorgänge in Hallers Dichtung stammen vermutlich aus der letzten Zeit seines hiesigen Aufenthaltes, und ich zweifle nicht daran, dass ihnen auch ein Stück wirklichen äußeren Erlebens zugrunde liegt. In jener Zeit zeigte unser Gast in der Tat ein verändertes Benehmen und Aussehen, war sehr viel außer Hause, zuweilen noch ganze Nächte. Und seine Bücher lagen unberührt. Die wenigen Male, die ich ihn damals antraf, schien er auffallend lebendig und verjüngt, einige Male geradezu vergnügt. Gleich darauf folgte allerdings eine neue schwere Depression. Er blieb tagelang im Bett, ohne Essen zu begehren. Und in jene Zeit fiel auch ein außerordentlich heftiger, ja brutaler Zank mit seiner wieder aufgetauchten Geliebten, der das ganze Haus revoltierte und für welchen Haller tags darauf meine Tante um Entschuldigung gebeten hat. Nein, ich bin davon überzeugt, dass er sich nicht das Leben genommen hat. Er lebt noch, er geht irgendwo auf seinen müden Beinen die Treppen fremder Häuser auf und ab, starrt irgendwo auf blank gescheuerte Parkettböden und auf sauber gepflegte Araukarien, sitzt Tage in Bibliotheken und Nächte in Wirtshäusern oder liegt auf einem gemieteten Kanapee, hört hinter den Fenstern die Welt und die Menschen leben und weiß sich ausgeschlossen, tötet sich aber nicht, denn ein Rest von Glaube sagt ihm, dass er dies Leiden, dies böse Leiden in seinem Herzen zu Ende kosten und dass dies Leiden es sei, woran er sterben müsse. Ich denke oft an ihn. Er hat mir das Leben nicht leichter gemacht. Er hatte nicht die Gabe, das Starke und Frohe in mir zu stützen und zu fördern. Oh, im Gegenteil, aber ich bin nicht er und ich führe nicht seine Art von Leben, sondern das meine, ein kleines und bürgerliches, aber gesichertes und von Pflichten erfülltes. Und so können wir seiner in Ruhe und Freundschaft denken, ich und meine Tante, welche mehr über ihn zu sagen wüsste als ich, aber das bleibt in ihrem gütigen Herzen verborgen. Was nun die Aufzeichnungen Hallers betrifft, diese wunderlichen, zum Teil krankhaften, zum Teil schönen und gedankenvollen Fantasien, so muss ich sagen, dass ich diese Blätter, während sie mir zufällig in die Hand gefallen und ihr Urheber mir nicht bekannt gewesen, gewiss entrüstet weggeworfen hätte. Aber durch meine Bekanntschaft mit Haller ist es mir möglich geworden, sie teilweise zu verstehen, ja, zu billigen. Ich werde Bedenken tragen, sie anderen mitzuteilen, wenn ich in ihnen bloß die pathologischen Fantasien eines Einzelnen, eines armen Gemütskranken sehen würde. Ich sehe in ihnen aber etwas mehr, ein Dokument der Zeit. Denn Hallers Seelenkrankheit ist, das weiß ich heute, nicht die Schrulle eines Einzelnen, sondern die Krankheit der Zeit selbst, die Neurose jener Generation, welcher Haller angehört. Und von welcher keineswegs nur die schwachen und minderwertigen Individuen befallen scheinen, sondern gerade die starken, geistigsten, begabtesten. Diese Aufzeichnungen, einerlei wie viel oder wenig realen Erlebens ihnen zugrunde liegen mag, sind ein Versuch, die große Zeitkrankheit nicht durch Umgehen und Beschönigen zu überwinden, sondern durch den Versuch, die Krankheit selber zum Gegenstand der Darstellung zu machen. Sie bedeuten ganz wörtlich einen Gang durch die Hölle, einen bald angstvollen, bald mutigen Gang durch das Chaos einer verfinsterten Seelenwelt, gegangen mit dem Willen, die Hölle zu durchqueren, dem Chaos die Stirn zu bieten, das Böse bis zu Ende zu erleiden. Ein Wort Hallers hat mir den Schlüssel zu diesem Verständnis gegeben. Er sagte einmal zu mir, nachdem wir über die sogenannte Grausamkeiten im Mittelalter gesprochen hatten, diese Grausamkeiten sind in Wirklichkeit keine. Ein Mensch des Mittelalters würde den ganzen Stil unseres heutigen Lebens noch ganz anders als grausam, entsetzlich und barbarisch verabscheuen. Jede Zeit, jede Kultur, jede Sitt und Tradition hat ihren Stil, hat ihre ihr zukommenden Zartheiten und Härten, Schönheiten und Grausamkeiten, hält gewisse Leiden für selbstverständlich, nimmt gewisse Übel geduldig hin. Zum wirklichen Leiden, zur Hölle, wird das menschliche Leben nur da, wo zwei Zeiten, zwei Kulturen und Religionen einander überschneiden. Ein Mensch der Antike, der Mittelalter hätte leben müssen, wäre daran jämmerlich erstickt, ebenso wie ein Wilder inmitten unserer Zivilisation ersticken müsste. Es gibt nun Zeiten, wo eine ganze Generation so zwischen zwei Zeiten, zwischen zwei Lebensstile hineingerät, dass ihr jede Selbstverständlichkeit, jede Sitte, jede Geborgenheit und Unschuld verloren geht. Natürlich spürt das nicht ein jeder gleich stark. Eine Natur wie Nietzsche hat das heutige Elend um mehr als eine Generation voraus erleiden müssen. Was er einsam und unverstanden auszukosten hatte, das erleiden heute Tausende. Dieses Wortes musste ich beim Lesen der Aufzeichnungen oft gedenken. Haller gehört zu denen, die zwischen zwei Zeiten hineingeraten, die aus aller Geborgenheit und Unschuld herausgefallen sind. Zu denen, deren Schicksal es ist, alle Fragwürdigkeit des Menschenlebens gesteigert als persönliche Qual und Hölle zu erleben. Darin scheint mir liegt der Sinn, den seine Aufzeichnungen für uns haben können. Und darum entschloss ich mich, sie mitzuteilen. Im Übrigen will ich sie gar nicht in Schutz nehmen, noch über sie aburteilen. Möge jeder Leser dies nach seinem Gewissen tun. Harry Hallers Aufzeichnungen. Nur für Verrückte. Der Tag war vergangen, wie eben die Tage so vergehen. Ich hatte ihn herumgebracht, hatte ihn sanft umgebracht mit meiner primitiven und schüchternen Art von Lebenskunst. Ich hatte einige Stunden gearbeitet, alte Bücher gewälzt. Ich hatte 2 Stunden lang Schmerzen gehabt, wie ältere Leute sie eben haben. Hatte ein Pulver genommen und mich gefreut, dass die Schmerzen sich überlisten ließen. Hatte in einem heißen Bad gelegen und die liebe Wärme eingesogen. Hatte 3-mal die Post empfangen und all die entbehrlichen Brief- und Drucksachen durchgesehen, hatte meine Atemübungen gemacht, die Gedankenübungen aber heute aus Bequemlichkeit weggelassen, war eine Stunde spazieren gewesen und hatte schöne, zarte, kostbare Federwölkchenmuster in den Himmel gezeichnet gefunden. Das war sehr hübsch, ebenso wie das Lesen in den alten Büchern, wie das Liegen im warmen Bad. Aber alles in allem war es nicht gerade ein entzückender, nicht eben ein strahlender, ein Glücks- und Freudentag gewesen, sondern eben einer von diesen Tagen, wie sie für mich nun seit langer Zeit die normalen und gewohnten sein sollten. Maßvoll angenehme, durchaus erträgliche, leidliche, laue Tage eines älteren, unzufriedenen Herrn. Tage ohne besondere Schmerzen, ohne besondere Sorgen, ohne eigentlichen Kummer, ohne Verzweiflung. Tage, an welchen selbst die Frage, ob es nicht an der Zeit sei, dem Beispiel Adalbert Stifters zu folgen und beim Rasieren zu verunglücken, ohne Aufregung oder Angstgefühle, sachlich und ruhig erwogen wird. Wer die anderen Tage geschmeckt hat, die Bösen, die mit den Gichtanfällen oder die mit jenem schlimmen, hinter den Augäpfeln festgewurzelten, teuflisch jede Tätigkeit von Auge und Ohr, seine Freude zur Qual verhexenden Kopfweh, oder jene Tage des Seelensterbens, jene argen Tage der inneren Leere und Verzweiflung, an denen uns inmitten der zerstörten und von Aktiengesellschaften ausgesogenen Erde die Menschenwelt und sogenannte Kultur in ihrem verlogenen, gemeinen, blechernen Jahrmarktsglanz auf Schritt und Tritt wie ein Brechmittel entgegengrinst, konzentriert und zum Gipfel der Unleidlichkeit getrieben im eigenen kranken Ich. Wer jene Höllentage geschmeckt hat, der ist mit solchen Normal- und Halbtagen gleich dem heutigen sehr zufrieden. Dankbar sitzt er am warmen Ofen, dankbar stellt er beim Lesen des Morgenblattes fest, dass auch heute wieder kein Krieg ausgebrochen, keine neue Diktatur errichtet, keine besonders krasse Schweinerei in Politik und Wirtschaft aufgedeckt worden ist. Dankbar stimmt er die Seiten seiner verrosteten Leier zu einem gemäßigten, einem leidlich frohen, einem nahezu vergnügten Dankpsalm, mit dem er seinen stillen, sanften, etwas mit Brom betäubten Zufriedenheits-Halb- und Halbgott langweilt und in der laudicken Luft dieser zufriedenen Langeweile, dieser sehr dankenswerten Schmerzlosigkeit sehen die beiden, der öde nickende Halb- und Halbgott und der leicht angegraute, den gedämpften Psalm singende Halb- und Halbmensch, einander wie Zwillinge ähnlich. Es ist eine schöne Sache um die Zufriedenheit, um die Schmerzlosigkeit, um diese erträglichen, geduckten Tage, wo weder Schmerz noch Lust zu schreien wagt, wo alles nur flüstert und auf Zehen schleicht. Nur steht es mit mir leider so, dass ich gerade diese Zufriedenheit gar nicht gut vertrage, dass sie mir nach kurzer Dauer unausstehlich verhasst und ekelhaft wird und ich mich verzweiflungsvoll in andere Temperaturen flüchten muss, womöglich auf dem Weg der Lustgefühle, nötigenfalls aber auch auf dem Weg der Schmerzen. Wenn ich eine Weile ohne Lust und ohne Schmerz war und die laue fade Erträglichkeit sogenannter guter Tage geatmet habe, dann wird mir in meiner kindischen Seele so windig weh und elend, dass ich die verrostete Dankbarkeitsleier dem schläfrigen Zufriedenheitsgott ins zufriedene Gesicht schmeiße und lieber einen recht teuflischen Schmerz in mir brennen fühle als diese bekömmliche Zimmertemperatur. Es brennt alsdann in mir eine wilde Begierde nach starken Gefühlen, nach Sensationen, eine Wut auf dies abgetönte, flache, normierte und sterilisierte Leben und eine rasende Lust, irgendetwas kaputtzuschlagen, etwa ein Warenhaus oder eine Kathedrale oder mich selbst, verwegene Dummheiten zu begehen, ein paar verehrten Götzen die Perücken abzureißen, ein paar rebellische Schulbuben mit der ersehnten Fahrkarte nach Hamburg auszurüsten, ein kleines Mädchen zu verführen oder einigen Vertretern der bürgerlichen Weltordnung das Gesicht ins Genick zu drehen. Denn dies hasst und verabscheute und verflucht dich von allem doch am innigsten, diese Zufriedenheit, diese Gesundheit, Behaglichkeit, diesen gepflegten Optimismus des Bürgers, diese fette, gedeihliche Zucht des mittelmäßigen, normalen, durchschnittlichen. In solcher Stimmung also beschloss ich diesen leidlichen Dutzendtag bei einbrechender Dunkelheit. Ich beschloss sie nicht auf die für einen etwas leidenden Mann normal und bekömmliche Weise, indem ich mich von dem bereitstehenden und mit einer Wärmflasche als Köder versehenen Bett einfangen ließ, sondern indem ich unbefriedigt und angeekelt von meinem bisschen Tagewerk voll Missmut meine Schuhe anzog, in den Mantel schlüpfte und mich bei Finsternis und Nebel in die Stadt begab, um im Gasthaus zum Stahlhelm das zu trinken, was trinkende Männer nach alter Konvention ein Gläschen Wein nennen. So stieg ich dann die Treppen von meiner Mansarde hinab, diese schwer zu steigenden Treppen der Fremde, diese durch und durch bürgerlichen, gebürsteten, sauberen Treppen eines hochanständigen Dreifamilienmiethauses, in dessen Dach ich meine Klause habe. Ich weiß nicht, wie das zugeht, aber ich, der heimatlose Steppenwolf und einsame Hasser der kleinbürgerlichen Welt, ich wohne immerzu in richtigen Bürgerhäusern. Das ist eine alte Sentimentalität von mir. Ich wohne weder in Palästen noch in Proletarierhäusern, sondern ausgerechnet stets in diesen hochanständigen, hochlangweiligen, tadellos gehaltenen Kleinbürgernestern, wo es nach etwas Terpentin und etwas Seife riecht und wo man erschrickt, wenn man einmal die Haustür laut ins Schloss hat fallen lassen und nur mit schmutzigen Schuhen hereinkommt. Ich liebe diese Atmosphäre ohne Zweifel aus meinen Kinderzeiten her. Und meine heimliche Sehnsucht nach so etwas wie Heimat führt mich hoffnungslos immer wieder diese alten, dummen Wege. Nun ja, ich habe auch den Kontrast gern, in dem mein Leben, ein einsames, liebloses und gehetztes und durch unordentliches Leben zu diesem Familienbürgermilieu steht. Ich habe das gern, auf der Treppe diesen Geruch von Stille, Ordnung, Sauberkeit, Anstand und Zahmheit zu atmen, der trotz meinem Bürgerhass immer etwas Rührendes für mich hat, und habe es gern, dann über die Schwelle meines Zimmers zu treten, wo das alles aufhört, wo zwischen den Bücherhaufen die Zigarrenreste liegen und die Weinflaschen stehen, wo alles unordentlich, unheimisch und verwahrlost ist und wo alles, Bücher, Manuskripte, Gedanken, gezeichnet und durchtränkt ist von der Not der Einsamen, von der Problematik des Menschseins, von der Sehnsucht nach einer neuen Sinngebung für das sinnlos gewordene Menschenleben. Und nun kam ich an der Araucarie vorbei. Nämlich im ersten Stock dieses Hauses führte die Treppe am kleinen Vorplatz einer Wohnung vorüber, die ohne Zweifel noch tadelloser, sauberer und gebürsteter als die anderen. Denn dieser kleine Vorplatz strahlt von einer übermenschlichen Gepflegtheit. Er ist ein leuchtender kleiner Tempel der Ordnung. Auf einem Parkettboden, den zu betreten man sich scheut, stehen da zwei zierliche Schemel und auf jedem Schemel ein großer Pflanzentopf. In einem wächst eine Azalee, im anderen eine ziemlich stattliche Araucarie. Ein gesunder, strammer Kinderbaum von größter Vollkommenheit. Und noch die letzte Nadel am letzten Zweig strahlt von frischester Abgewaschenheit. Zuweilen, wenn ich mich unbeobachtet weiß, benütze ich diese Stätte als Tempel, setze mich über der Araucarie auf eine Treppenstufe, ruhe ein wenig, falte die Hände und blicke andächtig hinab in diesen kleinen Garten der Ordnung, dessen rührende Haltung und einsame Lächerlichkeit mich irgendwie in der Seele ergreift. Ich vermute hinter diesem Vorplatz, gewissermaßen im heiligen Schatten der Araucarie, eine Wohnung voll von strahlendem Mahagoni und ein Leben voll Anstand und Gesundheit, mit Frühaufstehen, Pflichterfüllung, gemäßigt heitern Familienfesten, sonntäglichem Kirchgang und frühem Schlafengehen. Mit gespielter Munterkeit trabte ich über den feucht beschlagenen Asphalt der Gassen, tränend und umflort blickten die Laternenlichter durch die kühlfeuchte Trübe und zogen träge Spiegellichter aus dem nassen Boden. Meine vergessenen Jünglingsjahre fielen mir ein. Wie habe ich damals solche finster und trübe Abende im Spätherbst und Winter geliebt? Wie gierig und berauscht sog ich damals die Stimmungen der Einsamkeit und Melancholie, wenn ich halbe Nächte in den Mantel gehüllt, bei Regen und Sturm durch die feindlich entblätterte Natur lief, einsam auch damals schon, aber voll tiefen Genießens und voll von Versen, die ich nachher bei Kerzenlicht in meiner Kammer auf dem Bettrand sitzend aufschrieb. Nun, dies war vorüber, dieser Becher war ausgetrunken und wurde nicht mehr gefüllt. War schade darum? Es war nicht schade darum. Es war um nichts schade, was vorüber war. Schade war es um das Jetzt und Heute, um all die ungezählten Stunden und Tage, die ich verlor, die ich nur erlitt, die weder Geschenke noch Erschütterungen brachten. Aber Gott sei gelobt, es gab auch Ausnahmen, es gab zuweilen, selten, auch andere Stunden, die brachten Erschütterungen, brachten Geschenke, rissen Wände ein und brachten mich Verirrten wieder zurück ans lebendige Herz der Welt. Traurig und doch zu innerst angeregt suchte ich mich des letzten Erlebnisses dieser Art zu erinnern. Es war bei einem Konzert gewesen, eine herrliche alte Musik wurde gespielt. Da war zwischen zwei Takten eines von Holzbläsern gespielten Piano mir plötzlich wieder die Tür zum Jenseits aufgegangen. Ich hatte Himmel durchflogen und Gott an der Arbeit gesehen, hatte selige Schmerzen gelitten und mich gegen nichts mehr in der Welt gewehrt, mich vor nichts mehr in der Welt gefürchtet, hatte alles bejaht, hat an alles mein Herz hingegeben. Es hatte nicht lange gedauert, vielleicht eine Viertelstunde. Aber es war im Traum jener Nacht wiedergekehrt und hatte seither durch alle die öden Tage hin und wieder heimlich aufgeglänzt. Ich sah es zuweilen für Minuten deutlich wie eine goldene, göttliche Spur durch mein Leben gehen, fast immer tief in Kot und Staub verschüttet, dann wieder in goldenen Funken vorleuchtend, nie mehr verlierbar scheinend und dennoch bald wieder tief verloren. Einmal geschah es nachts, dass ich im Wachliegen plötzlich Verse sagte. Verse viel zu schön und viel zu wunderlich, als dass ich daran hätte denken dürfen, sie aufzuschreiben, die ich am Morgen nicht mehr wusste, die doch in mir verborgen lagen, wie die schwere Nuss in einer alten brüchigen Schale. Ein andermal kam es beim Lesen eines Dichters, beim Nachdenken eines Gedankens von Descartes, von Pascal. Ein anderes Mal leuchtete es wieder auf und führte mit goldener Spur weiter in die Himmel, wenn ich bei meiner Geliebten war. Ach, es ist schwer, diese Gottesspur zu finden, inmitten dieses Lebens, das wir führen, inmitten dieser so sehr zufriedenen, so sehr bürgerlichen, so sehr geistlosen Zeit, im Anblick dieser Architekturen, dieser Geschäfte, dieser Politik, dieser Menschen. Wie sollte ich nicht ein Steppenwolf und ruppiger Eremit sein inmitten einer Welt, von deren Zielen ich keines teile, von deren Freuden keine zu mir spricht? Ich kann weder in einem Theater noch in einem Kino lange aushalten, kann kaum eine Zeitung lesen, selten ein modernes Buch. Ich kann nicht verstehen, welche Lust und Freude es ist, die die Menschen in den überfüllten Eisenbahnen und Hotels, in den überfüllten Cafés, bei schwüler, aufdringlicher Musik, in den Bars und Varietés der eleganten Luxusstädte suchen, in den Weltausstellungen, auf den Korsos, den Vorträgen für Bildungsdurstige, auf den großen Sportplätzen. Ich kann alle diese Freuden, die mir ja erreichbar wären, um die tausend andere sich mühen und drängen, nicht verstehen, nicht teilen. Und was hingegen mir in meinen seltenen Freudenstunden geschieht, was für mich Wonne, Erlebnis, Ekstase oder Erhebung ist, das kennt und sucht und liebt die Welt höchstens in Dichtungen. Im Leben findet sie es verrückt. Und in der Tat, wenn die Welt recht hat, wenn diese Musik in den Cafés, diese Massenvergnügungen, diese amerikanischen, mit so wenigem zufriedenen Menschen recht haben, dann habe ich Unrecht. Dann bin ich verrückt. Dann bin ich wirklich der Steppenwolf, den ich mich oft nannte. Das in eine fremde und unverständliche Welt verirrte Tier, das seine Heimat, Luft und Nahrung nicht mehr findet. Mit diesen gewohnten Gedanken lief ich auf der nassen Straße weiter, durch eins der stillsten und ältesten Quartiere der Stadt. Da stand gegenüber, jenseits der Gasse in der Finsternis, eine alte, graue Steinmauer, die ich immer gerne sah. Sie stand immer so alt und unbekümmert da, zwischen einer kleinen Kirche und einem alten Hospital. Auf ihrer rauen Fläche ließ ich bei Tage oft meine Augen ausruhen. Es gab wenige so stille, gute, schweigende Flächen in der inneren Stadt, wo ja sonst auf jedem halben Quadratmeter ein Geschäft, ein Advokat, ein Erfinder, ein Arzt, ein Barbier oder Hühneraugenheilkünstler einem seinen Namen entgegenschrie. Auch jetzt wieder sah ich die alte Mauer still in ihrem Frieden liegen, und doch war etwas an ihr verändert. Ich sah ein kleines, hübsches Portal mit einem Spitzbogen in der Mitte der Mauer und wurde irr, denn ich wusste wahrhaftig nicht mehr, ob dies Portal immer da gewesen oder neu hinzugekommen war. Alt sah es ohne Zweifel aus, uralt. Vermutlich hatte die kleine geschlossene Pforte mit ihrer dunklen Holztür schon vor Jahrhunderten in irgendeinen verschlafenen Klosterhof geführt und tat es heute noch, wenn auch das Kloster nicht mehr stand. Und wahrscheinlich hatte ich das Tor 100-mal gesehen und bloß nie beachtet. Vielleicht war es frisch bemalt und fiel mir darum auf. Immerhin blieb ich stehen und blickte aufmerksam hinüber, ohne doch hinüberzugehen. Die Straße dazwischen war gar so bodenlos erweicht und nass. Ich blieb auf dem Trottoir und schaute bloß hinüber. Es war alles schon sehr nächtig, und mir schien, um die Pforte sei ein Kranz oder sonst etwas Buntes geflochten. Und jetzt, wo ich mir Mühe gab, genauer zu sehen, sah ich über dem Portal ein helles Schild. Auf dem stand, so schien mir, irgendetwas geschrieben. Ich strengte die Augen an und schließlich ging ich trotz Schmutz und Pfützen hinüber. Da sah ich über dem Portal auf dem alten Graugrün der Mauer einen Fleck, matt beschienen. Und über den Fleck liefen bewegliche bunte Buchstaben und verschwanden. Alsbald wieder, kamen wieder und verflogen. Nun haben sie, dachte ich, richtig auch diese gute alte Mauer zu einer Lichtreklame missbraucht. Indessen entzifferte ich einige der flüchtig erscheinenden Worte. Sie waren schwer zu lesen und mussten halb erraten werden. Die Buchstaben kamen mit ungleichen Zwischenräumen, so blass und hinfällig, und erloschen so rasch. Der Mann, der damit sein Geschäft machen wollte, war nicht tüchtig. Er war ein Steppenwolf. Armer Kerl! Warum ließ er seine Buchstaben hier auf dieser Mauer im finstersten Gässchen der Altstadt spielen, zu dieser Tageszeit bei Regenwetter, wo niemand hier unterwegs war? Warum waren sie so flüchtig, so hingeweht, so launisch und unleserlich? Aber halt, jetzt gelang es mir, hintereinander konnte ich mehrere Worte erhaschen. Die hießen »Magisches Theater«, »Eintritt nicht für jedermann«, »Nicht für jedermann«. Ich versuchte, die Pforte zu öffnen, die schwere alte Klinke bewegte sich auf keinen Druck. Das Buchstabenspiel war zu Ende. Plötzlich hat es aufgehört. Traurig, seiner Vergeblichkeit inne geworden. Ich trat einige Schritte zurück, trat tief in den Schmutz. Es kamen keine Buchstaben mehr, das Spiel war erloschen. Lange blieb ich im Schmutz stehen und wartete. Vergebens. Da, als ich es aufgab und schon auf den Bürgersteig zurückgekehrt war, tropften vor mir her ein paar farbige Lichtbuchstaben über den spiegelnden Asphalt. Ich las »Nur für Verrückte«. Ich hatte nasse Füße bekommen und fror. Dennoch blieb ich noch eine ganze Weile wartend stehen. Nichts mehr. Während ich noch stand und dachte, wie hübsch die zarten, bunten Buchstaben Irrlichter über die feuchte Mauer und den schwarz glänzenden Asphalt gegeistert waren, fiel mir plötzlich wieder ein Bruchstück aus meinen vorigen Gedanken ein, das Gleichnis von der golden aufleuchtenden Spur, die so plötzlich wieder fern und unauffindbar ist. Ich fror und ging nun weiter, jener Spur nachträumend, voll Sehnsucht nach der Pforte zu einem Zaubertheater, nur für Verrückte. Ich hatte inzwischen die Marktgegend betreten, wo es an Abendunterhaltungen nicht fehlte. Alle paar Schritte hing ein Plakat und warb eine Tafel, Damenkapelle, Varieté, Kino, Tanzabend. Aber dies alles war nichts für mich, es war für jedermann, für Normale, welche ich denn auch überall in Scharen durch die Pforten drängen sah. Trotzdem war meine Traurigkeit ein wenig aufgehellt. Es hatte mich doch ein Gruß der anderen Welt berührt. Ein paar farbige Buchstaben hatten getanzt und auf meiner Seele gespielt und an verborgene Akkorde gerührt. Ein Schimmer der goldenen Spur war wieder sichtbar gewesen. Ich suchte die kleine altväterische Kneipe auf, in der sich seit meinem ersten Aufenthalt in dieser Stadt vor wohl 25 Jahren nichts geändert hat. Auch die Wirtin ist noch die von damals, und manche von den heutigen Gästen saßen auch damals schon hier am gleichen Platz vor den gleichen Gläsern. Ich trat in das bescheidene Wirtshaus. Hier war Zuflucht. Zwar war es nur eine Zuflucht, wie etwa die auf der Treppe bei der Araucarie. Auch hier fand ich nicht Heimat und Gemeinschaft, fand nur einen stillen Zuschauerplatz vor einer Bühne, auf der fremde Leute fremde Stücke spielten. Aber schon dieser stille Platz war etwas wert. Keine Menschenmenge, kein Geschrei, keine Musik, bloß ein paar ruhige Bürger an ungedeckten Holztischen. Kein Marmor, kein Emailleblech, kein Plüsch, kein Messing. Und vor jedem ein Abendtrunk, ein guter, solider Wein. Vielleicht waren diese paar Stammgäste, die ich vom Sehen alle kannte, richtige Philister und hatten zu Hause in ihren Philisterwohnungen öde Hausaltäre vor blöden Zufriedenheitsgötzen stehen. Vielleicht auch waren sie vereinsamte und entgleiste Burschen wie ich. Stille, gedankenvolle Säufer über bankrotten Idealen, Steppenwölfe und arme Teufel, auch sie. Ich wusste es nicht. Jeden von ihnen zog ein Heimweh, eine Enttäuschung, ein Bedürfnis nach Ersatz hierher. Der Verheiratete suchte die Atmosphäre seiner Junggesellenzeit, der alte Beamte die Anklänge seiner Studentenjahre. Alle waren sie ziemlich schweigsam und alle waren sie Trinker und saßen gleich mehr lieber vor einem halben Liter Elsässer als vor einer Damenkapelle. Hier warf ich Anker, hier war es für eine Stunde auszuhalten, auch für zwei. Kaum hatte ich einen Schluck Elsässer genommen, so spürte ich, dass ich heute noch nichts gegessen hatte außer dem Frühstücksbrot. Wunderlich, was der Mensch alles schlucken kann. Wohl 10 Minuten las ich in einer Zeitung, ließ durch das Auge den Geist eines verantwortungslosen Menschen in mich hinein, der die Worte anderer im Munde breit kaut und sie eingespeichelt, aber unverdaut wieder von sich gibt. Das nahm ich zu mir, eine ganze Spalte lang. Und alsdann fraß ich ein gutes Stück von der Leber, die man aus dem Leib eines totgeschlagenen Kalbes geschnitten hatte. Wunderlich, das Beste war der Elsässer. Ich habe die wilden, heftigen Weine nicht gern, wenigstens nicht für den Alltag, die mit starken Reizen um sich werfen und berühmte Spezialgeschmäcker haben. Ich liebe am meisten ganz reine, leichte, bescheidene Landweine, ohne besondere Namen. Man kann viel davon vertragen, und sie schmecken so gut und freundlich nach Land und Erde und Himmel und Gehölz. Ein Becher Elsässer und ein Stück gutes Brot, das ist die beste aller Mahlzeiten. Nun aber hatte ich schon eine Portion Leber in mir, aparter Genuss für mich, der selten Fleisch isst, und hatte den zweiten Becher vor mir stehen. Auch das war wunderlich, dass da irgendwo in grünen Tälern von gesunden, braven Menschen Reben gebaut wurden und Wein gekeltert wurde, damit hier und dort in der Welt, weit von ihnen entfernt, einige enttäuschte, stillschöppelnde Bürger und ratlose Steppenwölfe sich ein wenig Mut und Laune aus ihren Bechern saugen konnten. Meinetwegen mochte es wunderlich sein. Es war gut, es half, die Laune kam. Über den Wortbrei des Zeitungsartikels stieg mir nachträglich ein erleichterndes Gelächter auf, und urplötzlich fiel mir die vergessene Melodie jenes Bläserpiano wieder ein. Wie eine kleine spiegelnde Seifenblase stieg sie in mir hoch, glänzte, spiegelte bunt und klein die ganze Welt und ging sanft wieder auseinander. Wenn es möglich gewesen war, dass diese himmlische kleine Melodie heimlich in meiner Seele wurzelte und eines Tages in mir ihre holde Blume wieder mit allen lieben Farben emportrieb, konnte ich da ganz verloren sein? War ich auch ein verirrtes Tier, das seine Umwelt nicht begriff? So war doch ein Sinn in meinem törichten Leben. Etwas in mir gab Antwort, war Empfänger für Anrufe aus fernen, hohen Welten. In meinem Gehirn waren 1000 Bilder gestapelt. Giottosche Engelscharen aus einem kleinen blauen Kirchengewölbe in Padua und neben ihnen gingen Hamlet und die begrenzte Ophelia, schöne Gleichnisse aller Trauer und alles Missverständnisses in der Welt. Da stand im brennenden Ballon der Luftschiffer Gianozzo und stieß ins Horn, trug Attila Schmelzle seinen neuen Hut in der Hand, stieß der Borobudur sein Skulpturengebirg in die Lüfte, und mochten alle diese schönen Gestalten auch in tausend anderen Herzen leben. Es waren noch 10.000 andere unbekannte Bilder und Klänge da, deren Heimat und sehendes Auge und hörendes Ohr einzig in mir innen lebte. Die alte Hospitalmauer mit dem alten, verwitterten, fleckigen Graugrün, in deren Rissen und Verwitterungen 1.000 Fresken zu ahnen waren. Wer gab ihr Antwort? Wer ließ sie in seine Seele ein? Wer liebte sie? Wer empfand den Zauber ihrer zart hinsterbenden Farben? Die alten Bücher der Mönche mit den sanft leuchtenden Miniaturen und die von ihrem Volk vergessenen Bücher der deutschen Dichter vor 200 und vor 100 Jahren, alle die abgegriffenen und stockfleckigen Bände und die Druck- und Handschriften der alten Musiker, die festen gelblichen Notenblätter mit ihren erstarrten Tonträumen. Wer hörte ihre geistvollen, ihre schelmischen und sehnsüchtigen Stimmen? Wer trug ein Herz voll von ihrem Geist und ihrem Zauber durch eine andere, ihnen entfremdete Zeit? Wer gedachte noch jener kleinen zähen Zypresse hoch am Berge über Gubbio, die von einem Steinsturz geknickt und gespalten war und doch das Leben festgehalten und einen neuen spärlichen Notwipfel getrieben hatte? Wer ward der fleißigen Hausmutter im ersten Stock und ihrer blanken Araukarie gerecht? Wer las nachts überm Rhein die Wolkenschriften der ziehenden Nebel? Es war der Steppenwolf. Und wer suchte über den Trümmern seines Lebens den zerflatternden Sinn, litt das scheinbar Unsinnige, lebte das scheinbar Verrückte, hoffte heimlich im letzten irren Chaos noch Offenbarung und Gottesnähe? Ich hielt meinen Becher fest, den die Wirtin mir wieder füllen wollte, und stand auf. Ich brauchte keinen Wein mehr, die goldene Spur war aufgeblitzt. Ich war ans Ewige erinnert, an Mozart, an die Sterne. Ich konnte wieder für eine Stunde atmen, konnte leben, durfte da sein, brauchte nicht Qualen zu leiden, mich nicht zu fürchten, mich nicht zu schämen. Der vom kalten Wind gezauste dünne Sprühregen klirrte um die Laternen und blitzte mit glasigem Geflimmer, als ich auf die stillgewordene Straße hinaustrat. Jetzt wohin? Hätte ich in diesem Augenblick über einen Wunschzauber verfügt, so hätte sich mir nun ein kleiner, hübscher Saal dargeboten. Stil Louis XVI, wo ein paar gute Musiker mir 2, 3 Stücke von Händel und Mozart gespielt hätten. Dazu wäre ich jetzt gestimmt gewesen und hätte die kühle, edle Musik geschlürft, wie Götter Nektar schlürfen. Oh, wenn ich jetzt einen Freund gehabt hätte, einen Freund in irgendeiner Dachkammer, der bei einer Kerze grübelt und die Violine daneben liegen hat. Wie hätte ich ihn in seiner Nachtstille beschlichen, wäre lautlos durch winklige Treppenhaus emporgeklettert und hätte ihn überrascht, und wir hätten mit Gespräch und Musik ein paar überirdische Nachtstunden gefeiert. Oft hatte ich dies Glück gekostet, einst in vergangenen Jahren, aber auch dies hatte sich mit der Zeit von mir entfernt und losgelöst, verwelkte Jahre lagen zwischen hier und dort. Zögernd trat ich den Heimweg an, schlug den Mantelkragen hoch und stieß den Stock aufs nasse Pflaster. Mochte ich den Weg noch so langsam zurücklegen, allzu bald würde ich wieder in meiner Mansarde sitzen, in meiner kleinen Scheinheimat, die ich nicht liebte und doch nicht entbehren konnte. Denn die Zeit war für mich vorüber, wo ich eine winterliche Regennacht laufend im Freien verbringen konnte. Nun, in Gottes Namen, ich wollte mir die gute Abendlaune nicht verderben lassen, nicht vom Regen, nicht von der Gicht, nicht von der Araukarie. Und wenn kein Kammerorchester zu haben und auch kein einsamer Freund mit einer Violine zu finden war, so klang jene holde Melodie doch in mir innen, und ich konnte sie leise summend im rhythmischen Atem holen, doch andeutend mir selber vorspielen. Sinnend schritt ich weiter, nein, es ging auch ohne die Kammermusik und auch ohne den Freund. Und es war lächerlich, sich in machtlosen Verlangen nach Wärme zu verzehren. Einsamkeit ist Unabhängigkeit. Ich hatte sie mir gewünscht und mir erworben in langen Jahren. Sie war kalt, oh ja, sie war aber auch still, wunderbar still und groß, wie der kalte, stille Raum, in dem die Sterne sich drehen. Aus einem Tanzlokal, an dem ich vorüberkam, scholl mir heiß und roh, wie der Dampf von rohem Fleisch, eine heftige Jazzmusik entgegen. Ich blieb einen Augenblick stehen. Immer hatte diese Art von Musik, so sehr ich sie verabscheute, einen heimlichen Reiz für mich. Jazz war mir zuwider, aber sie war mir 10-mal lieber als alle akademische Musik von heute. Sie traf mit ihrer frohen, rohen Wildheit auch bei mir tief in die Triebwelt und atmete eine naive, redliche Sinnlichkeit. Ich stand einen Augenblick schnuppernd, roch an der blutigen, grellen Musik, witterte böse und lüstern die Atmosphäre dieser Säle. Die eine Hälfte dieser Musik, die lyrische, war schmalzig, überzuckert und tropf von Sentimentalität. Die andere Hälfte war wild, launisch und kraftvoll. Und doch gingen beide Hälften naiv und friedlich zusammen und gaben ein Ganzes. Untergangsmusik war es. Im Rom der letzten Kaiser musste es ähnliche Musik gegeben haben. Natürlich war sie mit Bach und Mozart und wirklicher Musik verglichen, eine Schweinerei. Aber das war all unsere Kunst, all unser Denken, all unsere Scheinkultur, sobald man sie mit wirklicher Kultur verglich. Und diese Musik hatte den Vorzug einer großen Aufrichtigkeit, einer liebenswerten, unverlogenen Negerhaftigkeit und einer frohen, kindlichen Laune. Sie hatte etwas vom Neger und etwas vom Amerikaner, der uns Europäern in all seiner Stärke so knabenhaft frisch und kindlich erscheint. Würde Europa auch so werden? War schon auf dem Weg dazu? Waren wir alten Kenner und Verehrer des einstigen Europa, der einstigen echten Musik, der ehemaligen echten Dichtung? Waren wir bloß eine kleine, dumme Minorität von komplizierten Neurotikern, die morgen vergessen und verlacht würden? War das, was wir Kultur, was wir Geist, was wir Seele, was wir schön, was wir heilig nannten, war das bloß ein Gespenst, schon lange tot, nur von uns paar Narren noch für echt und lebendig gehalten? War es vielleicht überhaupt nie echt und lebendig gewesen? War das, worum wir Narren uns mühten, schon immer vielleicht nur ein Phantom gewesen? Das alte Stadtviertel nahm mich auf. Erloschen und unwirklich stand im Grau die kleine Kirche. Plötzlich fiel mir das Erlebnis vom Abend wieder ein, mit der rätselhaften Spitzbogentür, mit der rätselhaften Tafel darüber, mit den spöttisch tanzenden Lichtbuchstaben. Wie hatten die Inschriften gelautet? Eintritt nicht für jedermann und nur für Verrückte? Prüfend blickte ich zu der alten Mauer hinüber, heimlich wünschend, der Zauber möge wieder beginnen. Die Inschrift mich Verrückten einladen, das kleine Tor mich einlassen. Dort vielleicht war das, was ich begehrte, dort vielleicht würde meine Musik gespielt. Gelassen sah die dunkle, steinerne Wand mich an, in tiefer Dämmerung, zugeschlossen, tief in ihren Traum versunken, und nirgends ein Tor, nirgends ein Spitzbogen, nur dunkle, stille Mauer ohne Loch. Lächelnd ging ich weiter, nickte dem Gemäuer freundlich zu. »Schlaf wohl, Mauer, ich wecke dich nicht, die Zeit wird kommen, da sie dich einreißen oder dich mit ihren habgierigen Firmenschildern bekleben. Aber noch bist du da, noch bist du schön und still und bist mir lieb.« Aus einer schwarzen Gassenschlucht dicht vor mir gespien, erschreckte mich ein Mensch, ein einsamer später Heimkehrer mit müdem Schritt, eine Mütze auf dem Kopf, mit einer blauen Bluse angetan. Über die Schulter trug er eine Stange mit einem Plakat, vor dem Bauche trug er am Riemen eine offene Lade, wie sie die Verkäufer an Jahrmärkten tragen. Müde schritt er vor mir her, sah sich nicht nach mir um, sonst hätte ich ihn gegrüßt und ihm eine Zigarre geschenkt. Im Licht der nächsten Laterne versuchte ich, seine Standarte zu lesen, sein rotes Plakat an der Stange, aber schwankte hin und her, ich konnte nichts entziffern. Da rief ich ihn an und bat ihn, mir das Plakat zu zeigen. Er blieb stehen, hielt seine Stange etwas gerader, da konnte ich tanzende, taumelnde Buchstaben lesen. »Anarchistische Abendunterhaltung, magisches Theater«, »Eintritt nicht für jeden...« »Sie habe ich ja gesucht«, rief ich freudig. »Was ist das mit Ihrer Abendunterhaltung? Wo ist sie? Wann?« Er lief schon wieder. »Nicht für jedermann«, sagte er gleichgültig mit schläfriger Stimme und lief. Er hatte genug, er wollte heim. »Halt«, rief ich und lief ihm nach. »Was haben Sie da in Ihrem Kasten? Ich will Ihnen etwas abkaufen.« Ohne anzuhalten, griff der Mann in seinen Kasten, mechanisch, zog ein kleines Büchlein heraus und hielt es mir hin. Ich nahm es schnell und steckte es ein. Während ich an meinem Mantel knöpfte und Geld hervorsuchen wollte, bog er seitwärts in einen Torweg, zog das Tor hinter sich zu und war verschwunden. Im Hof klangen seine schweren Schritte, auf Steinpflaster erst, dann auf einer hölzernen Treppe, dann hörte ich nichts mehr. Und plötzlich war auch ich sehr müde und hatte das Gefühl, es sei sehr spät und es sei gut, jetzt heimzukommen. Ich lief rasch und war bald durch die schlafende Vorstadtgasse in meine Gegend zwischen den Wallanlagen gelangt, wo in kleinen, sauberen Miethäusern hinter etwas Rasen und Efeu die Beamten und kleinen Rentner wohnen. Am Efeu, am Rasen, an der kleinen Tanne vorbei, erreichte ich die Haustür, fand das Schlüsselloch, fand den Drücker für das Licht, schlich an den Glastüren, an den polierten Schränken und Topfpflanzen vorüber und schloss meine Stube auf, meine kleine Scheinheimat, wo der Lehnstuhl und der Ofen, das Tintenfass und die Mahlschachtel, der Novalis und der Dostojewski auf mich warteten. So wie auf andere, auf richtige Menschen, wenn sie heimkommen. Die Mutter oder Frau, die Kinder, die Mägde, die Hunde und Katzen warten. Als ich den nassen Mantel auszog, fiel das kleine Buch mir wieder in die Hände. Ich zog es heraus, es war ein dünnes, schlecht auf schlechtem Papier gedrucktes Jahrmarktsbüchlein, so wie jene Hefte, der Mensch im Januar geboren oder wie werde ich in 8 Tagen um 20 Jahre jünger. Aber als ich mich in den Lehnstuhl genistet, die Lesebrille aufgesetzt hatte, las ich mit Verwunderung und plötzlich aufschießendem Schicksalsgefühl auf dem Umschlag dieses Jahrmarktsheftes den Titel »Traktat vom Steppenwolf, nicht für jedermann«. Und folgendes war der Inhalt der Schrift, die ich mit stets wachsender Spannung in einem Zuge las.